Hey und schön, dass du wieder dabei bist. Heute kommen wir zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben einen Interviewgast. Und zwar Dr. Emi Apa. Sie ist eine der angesagtesten Dermatologinnen in Deutschland und ihr vertrauen hunderte Promis und Content-Creator. Und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Haut ihrer Kunden und Kundinnen optimal zu pflegen. Sie hat ihre eigene Praxis in Berlin und ist in der Beauty-Branche nicht mehr wegzudenken. Und sie hat sich sogar auf Social Media knapp 500.000 Follower aufgebaut. Und sie kombiniert ihr Wissen mit ganz, ganz viel Humor. Und ich bin so, so froh, dass sie heute hier ist. Und ich hoffe, ihr könnt ganz, ganz viel aus der heutigen Folge mitnehmen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dr. Emi ist heute zu Gast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dir die Zeit genommen hast. Und wir werden heute ein super entspanntes Gespräch führen. Und wie geht's dir?
Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Mir geht's ganz gut. Ich hatte heute einen etwas hektischen Tag, habe ja bis eben noch in der Praxis gearbeitet, Patienten gesehen, dann mich gerade im Auto fertig gemacht, um jetzt zu dir zu kommen.
Ja, dann umso besser, dass wir jetzt einfach nur hier mal ein bisschen vielleicht entspannen können. Mhm. Ich glaube, die Zuhörer werden sehr, sehr viel heute von dir lernen, aber ganz viele kennen, vielleicht die meisten kennen dich vielleicht aus meiner Community noch nicht, vielleicht schon, aber die, die dich nicht kennen und vor allem auch nicht so deine Vergangenheit kennen, wer ist eigentlich so die Person hinter Dr. Emi? Also wie bist du so zu Dr. Emi gekommen, gerade auch zur Medizin? Ich meine, das ist jetzt nicht so ein typischer Werdegang von jedem. Also wir kennen die Medizin ja auch, jeder muss einen 1,0er Durchschnitt haben, aber wo bist du vielleicht groß geworden und wie bist du dazu gekommen, dass du da so eine Leidenschaft für entwickelt hast?
Jetzt muss ich natürlich im Urschleim anfangen. Nein, also ich bin mit 7 Jahren von Istanbul tatsächlich auch mit meiner gesamten Familie in erster Generation nach Deutschland ausgewandert. Und ich muss sagen, meinen Eltern war Bildung und immer sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch vor allem meinem Vater, der eigentlich immer Medizin studieren wollte, aber nicht die Möglichkeiten dazu in Istanbul hatte. Und so bin ich eigentlich mit dem Gedanken aufgewachsen, dass Bildung definitiv ein Privileg ist. Und daher war es mir immer super wichtig. Ich war schon immer sehr, sehr fleißig in der Schule. Ich war auch immer sehr wissbegierig. Und klar, zu einem Medizinstudium gehört auf jeden Fall dazu, dass man vorab einfach sehr, sehr fleißig war. Ich würde gar nicht sagen, dass das immer super intelligente Menschen sind, die immer Medizin studieren, aber vor allem sehr fleißige Menschen. Und mir hat halt immer das ganze Lernen Spaß gemacht. Und ich habe festgestellt, dass mich zum Beispiel vor allem der menschliche Körper sehr interessiert. Wie funktioniert er, wenn der Körper gesund ist und wie, wenn er dann krank ist und schon allein die Haut oder das Gehirn. All sowas hat mich schon tatsächlich in der Schule super interessiert. Und dann dachte ich, okay, studiere ich mal Medizin, weil da habe ich die Möglichkeit, auch die einzelnen Organe wirklich gut kennenzulernen. Und selbst wenn ich dann später nicht unbedingt Ärztin werde, konnte ich das ganze Wissen dann aufsaugen. So bin ich eigentlich reingegangen ins Medizinstudium und habe dann aber festgestellt, dass mir gerade der Kontakt zu Menschen und auch der ärztliche Beruf an sich super Spaß macht. Und dann hat sich eigentlich sehr viel sehr organisch entwickelt. Ich habe zum Beispiel gar nicht gedacht, dass ich unbedingt Dermatologin werde und vor allem auch keine Dermatologin, die ja nun auch viel im Bereich der ästhetischen Dermatologie unterwegs ist. Aber es hat sich irgendwie so ergeben und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich damit.
Ja, richtig gut. Du bist ja auch meine Dermatologin des Vertrauens. Ich weiß gar nicht, wie lange bin ich jetzt bei dir? Ein halbes Jahr oder so ungefähr?
Ja, kommt mir irgendwie länger vor.
Ja, es kommt mir auch schon vor, als würden wir uns ewig kennen. Ja. Aber gerade nochmal jetzt so in Bezug aufs Medizinstudium. Das ist ja bekanntlich auch mit das schwierigste Studium. Hattest du mal Angst, da auch zu versagen? Hast du in Berlin studiert?
Ich habe in Hamburg studiert. Ja. Komischerweise hatte ich das, also ich war ja schon immer, das hört sich jetzt wahrscheinlich auch schrecklich an für viele, das zu sagen, es soll auch gar nicht arrogant klingen, aber ich war ja schon immer in der Schule jemand, der sehr schnell Sachen auswendig lernen konnte. Also das heißt ja nicht, dass man super intelligent ist, aber ich glaube, ich habe einfach, kann mir Sachverhalte super schnell merken. Dafür war ich zum Beispiel nie so gut in Mathe oder so, wie zum Beispiel mein Bruder, der mir immer Nachhilfe geben musste. Und im Medizinstudium wusste ich auch, dass das viel tatsächlich auswendig lernen ist. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich failen werde, das nicht. Also ich bin da immer reingegangen und dachte, okay, das schaffe ich. Aber ich hatte schon immer sehr viel Respekt davor und vor allem auch für die Zeit, die man da so investiert. Und es war auch tatsächlich so, in den 6,5 Jahren Medizinstudium hatte ich auch wirklich nichts anderes als das Medizinstudium. Das war so ein Vollzeitjob. Und ich glaube, davor hatte ich so ein bisschen Respekt auch, dass ich dann aus, ich bin ja in Hannover groß geworden, aufgewachsen und meine Mutter lebte dann aber irgendwann nach einer Zeit in Bremen und ich war dann ja mit 18 weg von zu Hause und das waren so die Sachen, die mir Sorgen gemacht haben, dass ich Angst hatte, dass ich da das nicht aushalte und in dem Sinne vielleicht versage, weil ich zurück zu meiner Mutter und meinem Bruder möchte in Bremen. Das waren so eher die Gedanken, weil mit 18 ist man ja doch schon total jung und ich bewundere immer junge Menschen, die Lust haben, auch mit 18 sofort auszuziehen und auf alleine auf beiden Beinen zu stehen. Aber ich selber war schon so, ich war schon sehr gebunden an zu Hause und wollte eigentlich gar nicht unbedingt weg und alleine ziehen. Ich glaube, das waren eher so meine Sorgen damals.
Ja, war sehr richtig schön, weil ich glaube, viele wissen ja auch immer gar nicht, was sie so nach der Schule machen wollen. Aber dass du da so einen Weg hattest, ist ja auf jeden Fall auch voll gut, dass du das dann auch hier in Deutschland so verwirklichen konntest.
Ja.
Und jetzt hast du ja eine Praxis. Mhm. Kannst du vielleicht den Zuhörern nochmal sagen, was ist so dein Main-Business, also was genau machst du in deiner Praxis, wie hilfst du anderen in deiner Praxis und seit wann hast du sie vielleicht auch? Das weiß ich auch gar nicht, wie lange hast du deine Praxis schon?
Ja, ich glaube auch, es ist vielleicht sehr spannend für die Zuhörer auch zu wissen, wie es eigentlich abläuft nach dem Medizinstudium. Also es ist ja so, nach dem Medizinstudium ist man erstmal approbierte Ärztin, man ist quasi praktische Ärztin und muss dann eine sogenannte Facharztausbildung machen und das kann man in verschiedenen Bereichen und die dauert halt auch je nach Bereich nochmal 5 bis 6 Jahre. Und deswegen war ich nach dem Medizinstudium erstmal in meiner Facharztausbildung in der Dermatologie in verschiedenen Stationen auch. Die muss man so abarbeiten, man muss so Kataloge ausfüllen, zum Beispiel muss man mindestens 100 Nevi, also Muttermale rausgeschnitten haben und so weiter. Also ich glaube, es sind sogar 500. Aber all das habe ich in verschiedenen Städten auch gemacht, weil ich unbedingt sehr viel lernen wollte von vielen verschiedenen auch Professoren der Dermatologie. Und das habe ich gemacht bis 2019. Ja. Und 2019 habe ich dann schon angefangen, so okay, eigentlich möchte ich schon mich selbstständig machen. Und ich hatte aber immer total Angst davor, weil ich einfach nicht so der BWLer bin. Ich habe keine Ahnung von Zahlen und mich interessiert auch immer nicht so der, sage ich mal, finanzielle Aspekt. Ich denke mir immer so, ich will am liebsten nur Ärztin sein. Und dann hatte ich halt Glück, dass ich einen Partner an meiner Seite hatte, der tatsächlich Unternehmensberater war oder ist, ne, obwohl er ist es nicht mehr, er arbeitet jetzt ganz mit mir, aber und auch Ahnung hatte von der ganzen BWL-Schiene und so haben wir uns dann 2019 zusammengetan und haben gedacht, okay, lass uns das irgendwie gemeinsam machen und dann war ich erstmal untergemietet in so Räumlichkeiten in anderen Praxen und dann habe ich, glaube ich, Februar 2020 die Praxis eröffnet mit ihm zusammen in Berlin. Dann sind wir von Hamburg nach Berlin gezogen.
Krass. Ja. Noch gar nicht so lange her.
Nee, es ist unglaublich, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Das, Basti würde jetzt sagen, das geht auf keine Kuhhaut. Das sagt er immer.
Also ich muss auch sagen, ich meine, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, aber ich habe ja mitbekommen, ne, du bist nicht nur Ärztin, du bist super aktiv auf Social Media. Also dein Wissen, ich habe es auch gerade schon im Intro gesagt, verkörperst du mit so viel Humor und Leichtigkeit. Also es macht super Spaß, dir zuzusehen. Und jetzt hast du auch noch deine eigenen Produkte rausgebracht. Dazu kommen wir später nochmal zu deiner Skincare-Linie. Aber ich meine, ich habe auch viel zu tun und ich bin auch in verschiedenen Bereichen tätig. Aber gerade wenn du eine Praxis hast, was ja auch ein wirklich Fulltime-Job ist, Social Media ist auch ein Fulltime-Job und dann nochmal eine Firma zu gründen für andere Produkte, wie genau managst du das? Oder wie kannst du anderen irgendwie was mit auf den Weg geben, wenn man denkt, okay, es ist viel, aber irgendwie will man dann doch alles unter einen Hut bekommen. Wie hast du dich da so strukturiert?
Es ist auf jeden Fall wirklich ein Spagat. Ich muss auch zugeben, dass ich aktuell, du hast es mitbekommen, auf dem Weg hierher, also man ist einfach manchmal sehr gestresst, weil sehr viele unvorhersehbare Sachen auch im klinischen Alltag passieren können. Mhm. Und mir ist es halt super wichtig, trotz des Trubels mit Social Media oder auch meiner Hautpflegelinie, dass ich meine ärztlichen Tätigkeiten, meine dermatologischen Tätigkeiten weiter fortführe. Und jetzt ist es so, dass ich 3 bis 4 Tage die Woche Patienten in der Praxis sehe und den Rest der Woche, also ich brauche wirklich diese 7 Tage, mache ich dann die anderen Sachen. Also Social Media, da habe ich das Glück, dass mir das so ein bisschen von der Hand geht. Also ich nehme mal ganz häufig Videos auch spontan auf, tue einfach mein Handy irgendwie ins Badezimmer und spreche drauf los und versuche die Leute da irgendwie mitzunehmen. Auch quasi die private Emi. Und klar, diese edukativen Videos, die drehe ich meistens so einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen. Also man muss sich gut strukturieren, das stimmt. Aber ich glaube, man muss auch gerade bei meinem Pensum, was ich habe, auch bereit sein, sehr viel von seinem privaten Leben erstmal preiszugeben oder auch vielleicht mal eine Zeit lang kein Privatleben zu haben, weil man halt so viel arbeitet. Also da wünschte ich ehrlicherweise, dass ich noch eine bessere Struktur hätte, weil ich glaube, so lange geht das auch nicht gut, wenn man 24/7 arbeitet.
Ja, stimmt.
Und bin da, daher sind wir gerade auch voll dabei, ein Team nochmal aufzubauen, was mir so helfen kann. Zum Beispiel jemand, der dann auch meine Videos schneidet oder mir helfen kann mit Ideen und sowas. Da sind wir gerade noch dabei, uns besser zu strukturieren. Ich glaube, das kann man tatsächlich noch besser machen.
Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich Hilfe zu holen, aber ich glaube, man will auch ganz viel nicht abgeben. Ich glaube, wenn man so eigene Babys hat, gerade im Business, dann ist es auch so schwer, weil andere machen es natürlich wahrscheinlich nicht so gut wie man selber. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich will dann auch immer alles selber machen und du bist ja auch so krass in jedem Prozess involviert. Also du bist ja in der Schönheitsindustrie tätig und viele Menschen, die einen mangelnden Selbstwert haben, machen ästhetische Eingriffe. Das ist ja mittlerweile bekannt, viele reden auch schon drüber. Was hältst du insbesondere von der Schönheitsindustrie jetzt mal ganz oberflächlich betrachtet?
Also ich würde gar nicht sagen, dass das immer unbedingt so sein muss, dass man Schönheitsbehandlungen nur macht aufgrund eines mangelnden Selbstwertgefühls. Also das würde ich definitiv so generell so sehr kategorisiert sprechen, dass es nur deswegen ist, das würde ich nicht sagen. Aber klar muss man auch sagen, dass die Schönheitsindustrie boomt und dass es einfach aktuell auch viele Trends gibt und diese Trends, die kann man gar nicht aufhalten. Aber ich glaube, was man halt machen kann, gerade als eine Dermatologin wie ich, die halt auch sehr viel gerade auch in den sozialen Medien präsent ist, ist mit einem großen Moralkompass da reinzugehen und sehr empathisch zu sein und immer versuchen zu evaluieren, weshalb zum Beispiel bestimmte Veränderungswünsche da sind. Denn ich glaube, dass Schönheit immer etwas war, was Menschen immer haben wollten. Das war schon immer so. Nur jetzt ist es tatsächlich so, dass wir durch die sozialen Medien sehr schnell sehr viele Millionen von Menschen erreichen können. Und es wird viel bewusster, auch jungen Leuten, dass man bestimmte Veränderungen machen kann. Sei es irgendwie mal das Gesicht schmaler oder ein bisschen markanter oder irgendwie die Nase ein bisschen stupsiger, die Augen ein bisschen größer. Und ich glaube, das wird jetzt immer mehr Leuten bewusst. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Mensch das auch machen muss. Und ich glaube, gerade uns Ärzten liegt da eine super, super große Verantwortung auf und ich gehe da auch sehr verantwortungsbewusst mit um. Also es ist definitiv so, dass ich immer sehr lange mit meinen Patienten auch spreche und versuche zu evaluieren, woher bestimmte Änderungswünsche kommen. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja keine Beauty-Ärztin in dem Sinne bin, sondern wirklich, muss man ja sagen, einfach Fachärztin für Dermatologie, habe ich auch viele Patientinnen, die aufgrund Hauterkrankungen bei mir sind, zum Beispiel auch aufgrund einer Akne oder einer Rosazea oder Narben. Und daher ist es bei mir eh so, dass ich das Gefühl habe, viele Menschen aktuell auch, und das ist vielleicht auch ein Trend, interessieren sich dafür, was sie für Optionen haben, um ihr Hautbild zu verbessern. Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch etwas, was aktuell sehr im Trend ist, genauso wie auch Thema Hautpflege. Die Leute interessieren sich ja so sehr für Hautpflege oder auch wie die Hautpflege aufgebaut ist. Also es ist einfach so, dass sehr viel Interesse in dem Bereich herrscht.
Ja, und jetzt sagst du, dass du sehr eng in Kontakt mit deinem Patienten auch bist. Also ich meine, auch ich hatte ja mein allererstes Gespräch bei dir, was unfassbar ausführlich war, aber nehmen wir jetzt mal an, und ich glaube, ich weiß nicht, ob du solche Patienten hast, wenn nicht, dann musst du dazu natürlich nichts erzählen, aber wenn Patienten mit so psychologischen Bedürfnissen zu dir kommen. Also wenn du so richtig merkst, oh Gott, ich will unbedingt was machen, weil das ist gerade der Trend. Oder die wollen immer, immer mehr, immer größere Lippen. Und irgendwann verliert man ja auch so ein bisschen die Relation. Also man sieht sich ja dann auch irgendwann anders. Ist es dann so, dass du wirklich sagst, okay, hier geht es mir jetzt gar nicht ums Geld. Ich will gar nicht die Behandlung machen, weil die Person immer größere Lippen will, sondern ich berate sie und rate ihr auch mal davon ab. Also ziehst du da wirklich eine Grenze und rätst Menschen auch davon ab, wenn du der Meinung bist, oh, jetzt ist hier vielleicht zu viel?
Also absolut. Ich würde sogar sagen, dass ich, wenn man das so sagen darf, über sich selbst vielleicht schon eher sogar dafür bekannt bin, dass ich häufig Behandlung ablehne. Gerade aus dem Grund, weil ich glaube auch, und das kennen wir von uns alle, das kennst du wahrscheinlich von dir, ich kenn's von mir, wir sehen uns ja nie so, wie andere Menschen uns sehen. Und wir sehen uns ja selten auch vollumfänglich und ganzheitlich. Also ganz häufig sehen wir uns ja irgendwie in Bildern oder auf dem oder im Spiegel, und das ist ja einfach ein zweidimensionales Abbild. Und daher ist es so wichtig, gerade auch wenn man das Bedürfnis hat, auch vielleicht ein Tipp an unsere Zuhörerinnen, dass man immer auch das Umfeld fragt, weil man eben sich selbst sehr so verzerrt sieht. Und daher finde ich es super wichtig, gerade in meiner Rolle dann mal auch zu sagen, so, oh, aber ganz ehrlich, so schnell haben sich die Lippen noch nicht abgebaut, du brauchst da nicht Nachschub oder eine Volumenvergrößerung in dem in der Anatomie, die du gerade hast, passt einfach nicht. Das sage ich schon sehr, sehr häufig. Und bin auch froh, dass das immer ganz gut ankommt. Also gerade bei meinen Jungen, ich hatte erst heute eine junge Patientin, das war nicht heute, das war gestern, sie sagte zu mir, ja, ich bin total happy, dass du es mir sagst, weil als meine Mutter es mir gesagt hat, dachte ich noch so, ja, sie liebt mich ja eh, wie ich bin. Aber wenn du das sagst als meine Dermatologin, dann höre ich da irgendwie drauf. Und das hat mich total glücklich gemacht, weil sie tatsächlich auch Interesse hatte an einer Lippenvergrößerung, weil sie bereits als Akne-Patientin bei mir war. Und so kann man auch in dem Bereich der ästhetischen Dermatologie, was ja leider auch ein bisschen im Verruf geraten ist oder was als Verruf, aber kontrovers diskutiert wird, auch sein Standing als Arztärztin aufbauen.
Also sind deine Kunden auch, was das angeht, sehr offen mit dir so darüber zu reden? Also ich meine, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kommen viele zu dir, weil du auf Social Media auch sehr bekannt bist. Ich meine, du bist ja so mit die bekannteste Dermatologin hier in Deutschland. Und sind die dann auch offen, mit dir über die privaten Themen so zu reden? Also ich muss sagen, du hast mich nicht kennengelernt, als ich krasse Akne hatte, aber da hätte ich gerne eine Ärztin gesucht, die, mit der ich mich so ein bisschen mehr über meine privaten Dinge hätte unterhalten können. Aber sind deine Kunden da auch offen und vertrauen dir da so Dinge an, wo du dir manchmal so denkst, oh, okay, krass, weil eigentlich bin ich ja nur eine Ärztin?
Also erstmal sind es immer meine Patientinnen. Ich finde, es hört sich schrecklich an, als Arzt zu sagen, Kunden. Also es sind ja Patienten. Das wollte ich nur ganz schnell betonen. Aber es ist so, also ich war schon immer jemand, der sehr, sehr offen mit Patientinnen war. Also ich habe, ich glaube, dadurch, dass ich auch selber sehr jung bin und sehr empathisch und auch immer die Patienten frage und wie geht's dir, oder ich spüre auch vor allem, wenn die regelmäßig kommen, spürt man ja schnell, wie auch der Vibe ist. Und ich würde sagen, ich bin ein sehr sensibler Mensch und ich habe das super häufig, dass mir Patienten dann sehr viele, sehr private Dinge erzählen. Und ich freue mich immer sehr darüber, weil so kann man zum Beispiel auch erahnen, wenn, also ich habe das häufig, dass zum Beispiel Patienten auch etwas an sich verändern wollen, weil sie zum Beispiel gerade super unglücklich sind in ihrer Beziehung oder mit ihrem Job oder was auch immer. Und wenn ich dann so ein bisschen Hintergrundwissen habe, kann ich viel mehr, viel feinfühliger agieren oder kann auch viel eher verstehen, warum bestimmte Veränderungen erzielt werden möchten, und kann dann da in dem Sinne auch total gut von abraten, wenn ich dann merke, okay, vielleicht ist es so, dass es einem gerade nicht gut geht. Das kennen wir ja auch alle von uns. Wenn es uns irgendwie nicht so gut geht, wollen wir irgendwie plötzlich andere Haare haben, oder eher heutzutage ist es so, wollen die Leute plötzlich andere Lippen haben. Und da kann man, da ist es super, dass man sehr feinfühlig ist und auch einige private Dinge von den Patientinnen weiß. Und ich glaube, was mir vielleicht ein bisschen in die Karten spielt, ist, ich bin ja sehr nahbar auf Instagram. Ich bin einfach immer genauso, wie ich bin. Und das schafft natürlich ein Vertrauen. Und daher ist es auch so, dass mir Patientinnen, also die sagen auch mal, oh, es fühlt sich so an, als würde ich dich schon so lange kennen. Und dann kommen wir direkt, werden wir viel vertrauensvoller im Gespräch. Also das ist mir eine Sache, die mir aufgefallen ist, zum Beispiel jetzt verglichen zu vor 5 Jahren. Und das macht mich aber total glücklich, weil das Vertrauensverhältnis eben dadurch noch inniger wird. Also das sind für mich sehr tolle Seiten an Social Media.
Ich glaube, da macht der Job auch schon mehr Spaß, weil ich glaube, es gibt ja viele, die auch gerade in der Medizinbranche sind, die über den Job sagen, klar, ne, der ist anstrengend, also das auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Job ist dann auch anstrengend, aber Medizin ist ja vielleicht dann auch nochmal was anderes. Also ich bekomme es ja bei deinem Pensum auch mit, aber das ist ja gerade schön, wenn du so eine Bindung auch zu Menschen aufbaust, kommst du ja auch, glaube ich, viel lieber in die Praxis, dass du nicht einfach nur, also bei dir habe ich immer so die Ansicht, dass du nicht einfach nur abarbeitest, wie ich es von anderen Praxen kenne, sondern du nimmst dir die Zeit, dein Team ist, ja, unfassbar süß. Oh, also ich liebe ja dein Team. Ja. Und ich finde, da fühlt man sich auch ganz anders wohl. Ich glaube, dann hat man auch wirklich eine ganz andere Lust, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, oder? Also wenn der Job wirklich Spaß macht. Also viele sagen ja, der Job macht Spaß, aber sitzen eigentlich nur ihre Stunden ab.
Aber ich weiß voll, was du meinst. Das ist auch so, das merkt man zum Beispiel bei dir auch, finde ich total, dass du einfach deinen Job auch total gerne magst. Und ich glaube, dann passiert das auch, dass man vielleicht zu viel arbeitet, weil man gar nicht merkt, dass es eigentlich gerade ein Job ist. Das ist zum Beispiel so manchmal bei mir so, dass ich manchmal denke, oh Gott, ich habe gar keine Hobbys und gar keine anderen Talente, weil ich nur arbeite. Aber es macht mir halt auch so Spaß.
Ja, voll. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir, weil unser Privatleben ja auch zum Teil unser Job ist, dass man das eben dann auch trennt. Aber ja, ich glaube, wir kommen jetzt mal ganz kurz zu einem Punkt, der die meisten Menschen hier wirklich so krass interessiert. Und zwar ist es die Haut. Also du hast ja eine Haut, von der jeder träumt.
Oh,
und,
danke.
Ich meine, ich bin auch zu dir gegangen mit Hautproblemen. Ich selber hatte ganz schlimme Akne und habe das so langsam oder bekomme es gerade in den Griff. Auf jeden Fall ist die Akne weg. Jetzt sind natürlich noch ein paar Dinge, die man optimieren kann. Aber jetzt gibt es, also ich kenne es vor allem aus meiner Zeit, es gibt viele Filter, es gibt viele Bearbeitungsprogramme. Ich selber habe sie genutzt, habe mich viel wohler gefühlt, weil ich dann ja meine vermeintlichen Makel auch verstecken konnte. Also es war ja wirklich so, dass ich habe mir eine Haut gewünscht, die ich nicht hatte und habe das dann halt durch Bearbeitungsprogramme gemacht und habe mich dann so schöner gefühlt. Und wie siehst du das so ein bisschen in Bezug auf die ganzen Programme, die es jetzt heute gibt, in Bezug auf den Selbstwert? Also denkst du, dass es einen krassen Einfluss hat, dass es diese Programme gibt?
Ja, total. Ich muss auch sagen, da lebe ich auch so ein bisschen hinterm Mond. Ich wusste das gar nicht, es ist gar nicht so lange her. Ich glaube gerade mal ein halbes Jahr oder so, dass mir jemand mal so Apps gezeigt hat wie Facetune und FaceApp. Und ich muss sagen, ich habe dann auch mal selber so da drin geguckt und dachte mir so, wow, hier wenn die Wangen an der Stelle eigentlich ein bisschen schmaler wären oder man irgendwie so ein paar Pickelmale oder so irgendwie wegmacht oder Pigmentflecken, plötzlich sieht man irgendwie noch viel besser aus. Und da habe ich selber gemerkt, und das ist ja das Verrückte, obwohl ich ja selber Dermatologin bin, das heißt ja nicht, dass man selber davor geschützt ist, dass es so, dass man ganz schnell denkt, oh okay, dann wenn ich mir diesen Pigmentfleck noch wegmache und vielleicht hier mal die Fettwegspritze ansetze oder da Botox, dann könnte ich das vielleicht irgendwie erreichen. Und dann dachte ich so, okay, Moment, stopp. Und das ist, sieht, also und das sieht man ja auch, das finde ich ist das Gute, wie unnatürlich das dann aber auch sieht, weil keiner sieht so aus und so möchte man auch nicht im echten Leben aussehen. Man braucht ja die individuellen Facetten und das ist ja das, was uns auch ausmacht. Also daher, ich glaube leider, da muss ich dir recht geben, dass solche Apps und auch solche Filter schon auch viel dazu beitragen, dass gerade dieser Beauty-Markt so wächst. Und ich bin manchmal selber total erschrocken darüber. Also schon allein in der Straße, wo wir sind, haben innerhalb kürzester Zeit noch 4 andere Ärzte ihre Praxis aufgemacht. Also es gibt so viele Ärzte und so viele Beautyketten, die jetzt irgendwie von aus dem Nichts auftauchen mit Ärzten, von denen man vorher noch nie irgendwas gehört hat, die auch eigentlich keine richtige, zumindest Facharztausbildung genossen haben. Und ich will da gar nicht drüber bashen. Ich will nur sagen, man muss echt vorsichtig sein, weil die nutzen eben genau das aus, dass inzwischen jeder gerade durch solche Filter und all sowas so ein bisschen die Hemmung verliert und sich denkt, okay, so kann ich aber aussehen. Und ja, da, gerade daher vielleicht auch ein Tipp an unsere Zuhörerinnen, dass man da echt genau drauf achten muss, zu wem man geht und dass man sich auch vergegenwärtigen muss. Also ich sehe ja jeden Tag so viele verschiedene Menschen und keiner sieht so aus wie das Abbild, was man dann bei FaceApp sieht. Also welcher Mensch sieht so aus? Ist ja aber dieses Problem übrigens, das hat mir auch ein Model erzählt, ein Best-Ager-Model, die ist jetzt mittlerweile 65 und sie sagte zu mir, dass das früher schon auch mal das Problem war und wenn man mal drauf achtet, dass auch schon früher in den Covern wurde ja auch so viel immer schon mit der Retusche und so gearbeitet. Sie meinte, das gab es schon immer, nur jetzt ist es plötzlich jedem zugänglich und jeder kann mit ein paar Klicks plötzlich Retusche machen. Also das ist das Verrückte.
Ja, ich finde, es setzt halt super unrealistische Schönheitsstandards. Mhm. Also jedes Jahr gibt es ja irgendeinen Trend. Ich meine, vor ein paar Jahren waren es die großen Lippen. Mittlerweile, also egal mit wem ich spreche, die sich irgendwie die Lippen gemacht hat, kommen jetzt irgendwie zum Auflösen oder sind nicht zufrieden. Hatten wir letztes beim Event auch das Thema. Und sind jetzt so, okay, irgendjemand, meistens kommen ja die Trends schon aus Amerika. Also ich will jetzt hier gar keinen Namen nennen, aber ich glaube, wir wissen alle, wer gewisse Trends setzt. Und dann fängt man halt damit an, aber vergisst eigentlich, wie schön man selber ist. Und dann will man immer so aussehen wie Person X oder Person Y. Und ich finde das auch nochmal hier an die Zuschauer, ich finde das so schade. Also ich kann das mit der Haut komplett nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich selber so unwohl gefühlt. Und deswegen kann ich das verstehen, wenn sich da andere auch ein Stück weit unwohl fühlen, weil ja, man sieht ja, dass es auch anders geht und ganz oft ist es ja einfach nur irgendwas, was im Körper ein Ungleichgewicht ist oder es ist mal ein bisschen die Ernährung, was man vielleicht nicht verträgt. Da kannst du ja auch gleich nochmal ein paar Tipps geben, aber ich will hier auch nochmal allen Zuhörern sagen, jeder soll sich wirklich seine natürliche Schönheit beibehalten. Man kann Dinge verbessern oder nachhelfen, aber ich finde, man sollte wirklich, wie du es gesagt hast, immer zu einer Ärztin gehen, der man vertrauen kann, die auch realistisch sagt, hey, hier ist Stopp. Weil ich finde, das ist auch wirklich ganz wichtig. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man es macht. Ich selber habe jetzt zwar noch nichts gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass es vielleicht in der Zukunft nicht passiert, keine Ahnung. Aber ich will immer eine Person wie dich haben, die mir sagt, hey, okay, hier und dann nicht weiter, weil das finde ich auch wichtig. Also ich will nicht irgendwie, ja, nicht mehr aussehen wie ich selber. Also weil man sieht dann auch irgendwie ein Stück weit immer gleich aus und das finde ich echt gut, dass du da die Leute so gut brätst. Und gerade auch in Bezug auf die Haut, hast du vielleicht so Tipps, wie sich Leute auch mit Hautproblemen erstmal wohler fühlen, dass sie das annehmen? Also es geht ja immer darum, egal ob jetzt beim Körper generell, aber auch gerade bei der Haut, wichtig ist oder war es für mich, dass ich mich erstmal so annehme, wie ich bin und dass es jetzt einen Schritt oder einen Weg gibt, dass ich meine Haut nochmal optimieren kann und das auch ein Prozess ist. Und der kann auch vielleicht ein Jahr dauern oder zwei Jahre. Aber umso doller man sich, glaube ich, in diese Probleme reinsteigert, umso schlimmer wird es ja. Also ich habe dann angefangen, alles auszudrücken. Du willst gar nicht wissen, wie ich aussah. Ich habe jeden Tag mich vor den Spiegel gesetzt und habe versucht, jeden Mitesser zu suchen. Manchmal habe ich gedrückt, obwohl da gar nichts war, weil ich mich da irgendwie wohler mitgeführt habe und dachte, okay, das geht dann morgen weg. Morgen sehe ich dann besser aus, wenn alles ausgedrückt ist und habe es halt nicht professionell gemacht. Aber was hast du so für Tipps, womit fängt man an, dass man ja, sich erstmal trotzdem wohl in seiner Haut fühlt, obwohl man vielleicht ja, Unreinheiten hat, Akne oder andere Hautprobleme? Und welche Schritte würdest du dann so am Anfang machen, damit es Schritt für Schritt besser wird?
Also ich glaube, das ist auch eine recht komplexe Frage, weil man muss immer gucken, einerseits kann man das auf Hautunreinheiten und Hauterkrankungen beziehen und da wie zum Beispiel irgendwie, sei es irgendwie auch nur Pickel oder auch wirklich eine Akne, dann ist es natürlich schon auch immer wichtig, bevor man da selbst zu viel experimentiert, wirklich zu einem Facharzt oder Fachärztin zu gehen, denn für uns ist es zum Beispiel gar nicht schwierig, eine Akne oder eine Rosazea, also generell Hauterkrankungen zu behandeln, wenn sie frisch sind, sage ich mal, aber zum Beispiel Aknenarben zu behandeln, ist viel, viel schwieriger als eine Akne an sich. Also ich würde wirklich immer dazu tendieren, unabhängig von der Hautpflege und was man selber machen kann, sich da auch professionelle Hilfe zu holen. Das heißt ja, ich weiß, das ist halt super schwierig, ne? Man kriegt so schwer einen Termin beim Hautarzt. Aber das fände ich schon wichtig, dass man das macht. Und das, klar, es gibt auch viele Tipps, die man zur Hautpflege optimieren kann. Da können wir auch gleich drüber sprechen. Und dann ist aber der andere Aspekt, wenn man zum Beispiel, also wir haben ja vielleicht auch das Privileg, dass wir so, zum Beispiel du als Beispiel, denke ich mir so, du bist jung, du siehst super aus. Und natürlich wird jetzt hier jemand wie du nicht sofort auf die Idee kommen, irgendwas an sich verändern zu wollen. Stell dir vor, du bist halt nicht so privilegiert auf die, was heißt privilegiert, aber halt eben nicht mit dem Aussehen auf die Welt gekommen, sondern siehst halt gleich anders aus und wurdest halt wegen, meinetwegen, deinen Lippen oder deiner Nase oder wie auch immer total gemobbt zum Beispiel. Das gibt's ja auch. Da kann ich zum Beispiel eher verstehen, dass man, das heißt nicht, dass man es für andere macht, aber dass man da vielleicht eher eine Optimierung in Kauf nimmt, weil es einen vielleicht so beschäftigt. Also das kann ich dann zum Beispiel auch verstehen. Also es ist daher immer so, so schwierig, finde ich, diese Frage zu beantworten, weil man ja nie weiß, wie man eigentlich wäre, wenn man vielleicht nicht so auf die Welt gekommen wäre. Weißt du, also das ist auch einfach als jemand, der vielleicht Mitte 20 ist und toll aussieht, zu sagen, ich würde nie was machen lassen. Weil klar wird diese Person vielleicht auch nicht unbedingt was machen lassen wollen, aber wie sieht's aus mit anderen Menschen, weißt du, die halt eben nicht das Aussehen haben? Und es ist ja leider so, das denke ich mir nicht aus, es gibt ja leider Schönheitsideale und wir alle gucken ja auch ein bisschen dahin.
Ja, also deswegen, ich habe es auch gesagt, ne, ich bin ja jetzt noch super jung. Ich ja, finde, genau.
Das war jetzt auch gar nicht auf dich bezogen, also, nicht, dass ja, du das gut denkst. Du bist ja auch noch gar nicht Mitte 20, oder?
Anfang 20, ja, Sweetheart 22. Ja. Ja, glaubt man immer gar nicht. Aber ich finde, also ich differenziere das immer so aus eigenem Interesse und aus anderem Interesse. Also egal, in welchem Bereich man irgendwas verändern will, ich sage den Leuten auch immer, machst du das, weil du das willst, weil dich das beschäftigt, oder veränderst du oder möchtest du etwas verändern, weil andere das sagen, aber ich würde wirklich in den Prozess gehen, okay, ich schreibe mal auf, stört es mich wirklich? Oder ich denke mal wirklich drüber nach, will ich das verändern, weil mich das so stört oder weil das andere stört? Also ganz viele machen ja oder verändern ja Dinge, weil das irgendjemand gesagt hat, vielleicht aus Neid sogar heraus. Also viele sind ja wunderschön und optimieren dann was eigentlich gar nicht notwendig ist, nur weil andere ja irgendwas gesagt haben aus Neid heraus. Und deswegen, ich glaube, ich finde es gar nicht schlimm, wie gesagt, ne, wenn man irgendwas verändert, ob Nase, Lippen, Ohren, was weiß ich. Aber ich finde, es sollte immer aus dem eigenen Interesse raus sein.
Ja, und absolut.
Ich finde das einfach wichtig, damit man es auch nicht bereut. Ja. Also klar, man kann immer Dinge machen, wo man am Ende vielleicht schlauer ist, aber wie gesagt, die natürliche Essenz sollte immer irgendwie beibehalten sein und wirklich einfach mal überlegen, okay. Mag ich das oder mag ich das vielleicht gar nicht verändern, sondern mache ich da nur irgendwie einen Trend mit? Und jetzt in Bezug nochmal auf die Akne, was sind so deine ersten Steps, wenn, also zum Beispiel ich habe am Anfang gesagt, ich möchte, also viele nehmen ja auch die Pille, also viele nehmen ja die Pille, damit die Haut besser ist. Ich habe die Pille super früh abgesetzt und habe auch gar keine Pille jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe die vielleicht ein Jahr oder sowas genommen und danach habe ich die abgesetzt, weil meine Mama ja an Krebs erkrankt ist und das ja dann immer so ein, ja, so eine rote Zone ist, die noch weiter zu nehmen. Und dann hatte ich aber immer noch die Probleme und habe die Pille aber auch damals gar nicht deswegen genommen. Und ich war in den ersten Jahren halt so, oh, ich will jetzt keine Tabletten nehmen, sondern ich kriege das irgendwie so hin. Und ich habe es dann tatsächlich nicht hinbekommen. Aber wenn die Leute jetzt irgendwie keine hormonellen Mittel nehmen wollen, was sind so deine ersten Tipps, damit man vielleicht mal ein paar Unreinheiten wegbekommt oder ein paar Lösungsansätze, bevor man erst zu dem Step geht, okay, ich gehe wirklich zum Hautarzt und lass mir jetzt irgendwie vielleicht eine Tablette verschreiben.
Also ich glaube definitiv, dass man sehr viel auch mit Hautpflege erreichen kann. Also dass man, also bis zu einem bestimmten Grad. Also ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen ab und zu mal einem Pickel und Unreinheiten und der einer Erkrankung. Weil eine Akne wird man auch mit Hautpflege nur bis zu einem bestimmten Grad irgendwie behandeln können. Aber was jetzt so Hautpflege betrifft, mir fällt tagtäglich in meiner Praxis auf, dass so viele Dinge auch einfach falsch gemacht werden. Also zum Beispiel, dass man sich abends richtig abschminkt, wie man sich abschminkt, dann was man für Wirkstoffe in der Hautpflege benutzt, ob man Sonnenschutz aufträgt oder nicht. Das sind ja so viele Dinge schon allein mit der Hautpflege, was man optimieren kann, bevor man zum Beispiel viel gravierendere Sachen macht, wie zum Beispiel Hormone oder Tabletten einnehmen. Also ich glaube, man kann da auch an seinem Lifestyle total viel verändern. Also auch wenn uns allen das aus den Ohren raushängt, aber sei es auch zum Beispiel Rauchen. Man weiß zum Beispiel, dass Nikotin eben auch die Entzündungsbereitschaft im Körper erhöht, genauso wie auch Alkoholkonsum. Und all sowas kann man ja einschränken, genauso wie die Hautpflege optimieren, indem man vielleicht sagt, okay, man fängt an, Retinoide irgendwie retinal mal abends zu nutzen, weil das tatsächlich auch in Studien zeigt, dass es gerade gegen Unreinheiten helfen kann. Oder man macht mal regelmäßig ein Peeling, damit man die Poren befreit und den Zellumsatz, den Hautzellumsatz steigert. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Tipps. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt alle hier aufzählen kann, aber was habe ich erzählt? Also definitiv Peelings, Retinoide, Sonnenschutz, richtig abschminken. Und wirklich einmal die Woche bin ich auch der Meinung, so ein Rinse-Off-Peeling kann echt total was helfen. Und wenn man zum Beispiel so zu Rötungen neigt, dann nimmt man vielleicht eher eine Creme mit Acelainsäure. Muss auch gar nicht so eine hochkonzentrierte Acelainsäure sein. Das haben auch die neuesten Studien gezeigt, dass bereits 5% Acelainsäure gegen Rötungen zum Beispiel helfen können, wenn man das regelmäßig verwendet. Und gerade Retinal oder Retinol kann auch, wenn man das regelmäßig verwendet, definitiv Unreinheiten ein bisschen reduzieren. Also da kann man schon echt viel machen. Oder
ich glaube, es ist auch die Geduld. Man hat die Geduld immer nicht. Also ich hatte die auch immer nicht.
Das verstehe ich auch, weil zum Beispiel Hauterkrankungen, also wenn wir irgendwelche Erkrankungen der inneren Organe haben, dann sieht man das nicht, man fühlt es nicht. Die Dermatologie bzw. die Haut ist ja sehr ein optisches und haptisches Fach und das ist halt leider ja auch so, dass wir so schnell darauf angesprochen werden können. Und ich habe wirklich sehr häufig sehr junge Patientinnen, die auch aufgrund bestimmter optischen Erscheinungen, die sie in unserer Gesellschaft haben, ne, so oder halt auch wegen Akne einfach echt gemobbt wurden und deswegen einfach ein Problem haben. Und heutzutage finde ich das ja auch immer so eine negative Kritik zu bekommen. War ja früher immer noch viel 1:1 und jetzt, du kennst es selber, also wir kennen es aus Social Media, wie schnell man auch mal plötzlich einen negativen Kommentar bekommen kann. Also das ist und so geht es uns allen, ja. Ich glaube, daher sind wir alle so ein bisschen sensibilisiert. Wir wissen einerseits, wie schnell man plötzlich bestimmte optische Veränderungen erzielen kann. Und dann sehen wir auch, wie brutal unsere Mitmenschen sein können. Und das triggert natürlich diese Schönheitsindustrie sehr. Ich glaube, deswegen ist sie wahrscheinlich einer der schnell wachsendsten Bereiche überhaupt aktuell.
Ja, ich glaube, Social Media ist generell ein großer Trigger. Also egal, ob bei der Figur, bei der Haut, bei Veränderungen generell, ist Social Media einfach ein Trigger in dem Sinne, weil es so viele Menschen gibt. Es gibt so viele wunderschöne Menschen auf der Welt. Und jeder ist so individuell. Und dann heute findet man das schön, morgen findet man das schön. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, nicht zu viel auf diesen Plattformen auch zu verbringen. In dem Sinne, dass man die Zeit vertreibt, weil dann fängt man an, so viel darüber nachzudenken.
Ja.
Also ich merke das auch, wenn ich Langeweile habe und ich sollte die Langeweile ja immer nicht so auf Social Media verbringen. Ich gewöhne mir mittlerweile an, irgendwie ein Buch zu lesen oder so. Aber dann erwischt man sich, ne? Also okay, jetzt müsste ich mal wieder mehr Sport machen. Dann ging ja das Ideal auch dazu, ein bisschen mehr auf den Hüften zu haben. Dann ging es wieder weg. Also das verändert sich ja, wie du schon gesagt hast, ständig. Und was sich aber auch verändert, sind Produkte. Und gerade Produkte im Supermarkt oder viele Creator, Influencer bringen Produkte raus. Bevor du deine Marke auch rausgebracht hast, wie hast du so bei Produkten wirklich differenziert, okay, was ist jetzt gut, was kann ich vielleicht auch meinen Followern empfehlen, weil ich bin so überfordert, weil viele sagen, das Produkt ist toll, dann sagen andere wieder, die eine tolle Haut haben, das Produkt ist toll und dann sagt Person Nummer 3 auch, oh, guck mal, ich habe so eine schöne Haut, die Produkte haben geholfen. Also wie findet man wirklich auch die Leute, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben können für eine Kosmetik, weil ich finde, eine gute Creme muss nicht immer teuer sein. Also ich hatte auch schon eine Creme, die hat 250 Euro gekostet und da dachte ich mir, als ich hinten drauf geguckt habe und die mal durch so einen Scanner im Internet geschickt habe, dachte ich so, oh Gott, was schmiere ich hier eigentlich gerade auf meine Haut? Aber wie kannst du vielleicht den Zuhörern mal so ein bisschen erklären, wie findet man so seine gute Hautlinie, also die ganze Skincare, die für einen wirklich bestimmt ist?
Auch eine sehr komplexe Frage, weil ich habe natürlich den Vorteil, dass ich diese Inkis, also diese Inhaltsstoffliste, die immer hinten angegeben ist, natürlich auch verstehe. Und ich muss sagen, das haben ja die, also und selbst ich als Dermatologin habe das nicht immer verstanden. Also ich musste mir auch sehr viel Skincare und chemisches Wissen noch aneignen. Also es ist schon sehr, sehr komplex, da durchzusteigen. Und teilweise, selbst wenn man die versteht, weiß man ja gar nicht, ob das trotzdem, also wie dann die Gesamtformulierung ist und die Textur ist und ob die Textur auch zum individuellen Hautzustand und Hauttyp passt. Daher würde ich gar nicht so viel danach gehen, was andere Leute sagen und mich sehr danach orientieren, von wem man sich das Wissen holt. Also ich glaube, wenn einfach nur eine Freundin sagt, hier guck mal, diese Creme ist total toll, die für 250 Euro, die Flasche ist so schön, sie gibt meiner Haut ein gutes Gefühl, dann würde ich das nicht immer auf mich übertragen, sondern würde mir meine Quellen immer suchen, dass sie zum Beispiel von jemandem kommen, der ein fundiertes Wissen, wo ein fundiertes Wissen hintersteckt. Und zu diesen Scan-Dingern, die du erzählt hast, sowas wie Codecheck und sowas, das ist auch alles ein bisschen schwierig, weil da kann auch jeder, der was reinschreiben möchte, was da reinschreiben. Also die sind nicht zum Beispiel evidenzbasiert, die Sachen, die da drin sind. Also es gibt zum Beispiel, ich benutze sehr gerne Inky Decoder, das ist zwar Englisch, aber da das ist sehr, sehr gut aufbereitet und auch mit Studien hinterlegt. Und alle anderen Plattformen, die ich jetzt kennengelernt habe, auch von meiner Community, sind super schwierig. Also ich glaube, man muss klar, so ein bisschen eigenes Interesse haben und sich vielleicht so ein bisschen in einige Wirkstoffe einfach einlesen. Gerade wenn man sagt, man interessiert sich einfach super für Hautpflege.
Das so ist Retinal
ja
Beispiel, und so, ne?
Ja, genau. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch beim Essen so. Es gibt einfach Menschen, die sich sehr dafür interessieren, was sie essen und was sie zu sich nehmen. Und andere, die es halt weniger sind. Aber gerade die, die da Lust drauf haben, auch die Hautpflege mehr zu verstehen, kommt man nicht drum herum, selber sich ein bisschen was anzueignen. Und Gott sei Dank gibt es ja auch Social-Media-Kanäle. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur mich, sondern es gibt ja sehr viele auch Hautpflege-Social-Media-Kanäle, von denen man sich auch Wissen holen kann. Da muss man aber aufpassen, wer auch die Person dahinter ist, die gerade einem Tipps gibt. Also das ist mir auch aufgefallen, dass ich manchmal sehe, dass irgendein Video von irgendjemandem total viral geht und dass diese Person aber was erzählt hat, was eigentlich nicht stimmt. Also auch da muss man wieder aufpassen. Ich weiß, ich habe jetzt leider nicht so hilfreiche Tipps gegeben, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich könnte jetzt wahrscheinlich 10 Podcasts darüber aufnehmen, wenn ich über verschiedene Wirkstoffe spreche. Daher, also wichtig, wie immer im Leben, sich selber ein bisschen Wissen anzueignen, weil ich finde, Wissen schützt einfach. Und oder sich halt bestimmte, und das muss ja nicht immer durch stupide einfach lesen sein. Man kann ja sich, wie gesagt, sich auch Kanäle und sowas angucken. Und dann halt vielleicht auch mal ab und zu einem Dermatologen gehen und sich dann da auch nochmal beraten lassen. Weil ich glaube, wenn man einmal weiß, was man für einen Hauttyp hat, dann kann man auch die Hautpflege viel, viel besser für einen persönlich individuell zuschneiden. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass viele den eigenen Hauttyp nicht kennen.
Und wie ist es jetzt bei deiner Skincare, die du rausgebracht hast? Ich glaube, wir haben jetzt, lass mich durchzählen, 5 Produkte, oder? Ich glaube, also es müssten 5 Produkte sein.
Ja, stimmt. Mit denen, weil das Retinal sowohl für Anfänger als auch für
Wir waren erst zusammen auf einem Event, da hast du 2 neue Produkte rausgebracht. Aber jetzt bei der Entwicklung von deinen Produkten, hast du darauf geachtet, weil es gibt natürlich viele Linien auf dem Markt, die natürlich nur für Akne sind oder nur für Rötungen oder für trockene Haut. Wie habt ihr das gemacht oder sind deine Produkte für jeden Hauttypen geeignet oder differenzierst du da jetzt auch oder bringst du noch gewisse Linien raus, die wirklich nur für das und das Problem hilfreich sind?
Also allgemein ist es so bei uns in der Hautpflege, dass mir die einfach Transparenz und Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Also sowohl als private Person als auch als Brand. Und bei uns ist es so, also unsere Linie hat vor allem den Fokus auf Fermenter, auf Prä- und Postbiotika. Also Fermenter sind in dem Sinne Postbiotika, weil man einfach festgestellt hat, dass durch den Fermentierungsprozess einfach sowohl die Bioverfügbarkeit eines Produkts als auch die eigentlich Biokompatibilität, also wie gut auch ein Produkt hält, einfach viel, viel stabiler ist durch diese Fermenter. Das ist etwas, was mir bereits in meiner Forschungszeit, ich habe erzählt, ich habe meine Facharztausbildung ja in der Dermatologie gemacht und war da eine Zeit lang auch einfach in der Forschungswelt unterwegs, weil ich gerne eigentlich auch in dem Bereich bleiben wollte. Bis ich dann kennengelernt habe, wie eigentlich auch die Forschungswelt funktioniert. Und dann war ich doch nicht mehr so umgehauen davon. Aber da habe ich festgestellt, dass man das Fermenter halt sehr wundheilungsfördernd sein kann. Und dann dachte ich, okay, gerade aufgrund dieser Dinge, die ich gerade angesprochen habe, dann habe ich gedacht, okay, dann müsste das ja bei Hautpflege auch so sein. Und dann war ich 2017 in Japan und habe festgestellt, okay, hier werden ja schon voll häufig Prä- und Postbiotika eingesetzt. Und das war mir halt so mein oberstes Ziel, unbedingt diese Fermente noch viel etablierter zu machen und zwar und Produkte zu entwickeln, die zwar ganz viele andere tolle Wirkstoffe haben, aber stets immer diese Fermente enthalten. Und dann hatte ich Glück, dass ich festgestellt habe, dass es ein Labor gibt in der Nähe von Berlin, die sogar diese Fermente selber und vegan auch noch herstellen. Und also das ist einfach ein Rohstofflieferant, unser Labor ist es nicht, aber das war halt super spannend für mich. Und dann habe ich danach, also das war so vor 2 Jahren, Ewigkeiten an diesen Pflegeprodukten gearbeitet, weil man möchte, vor allem bei unserer, zum Beispiel bei uns, die Core Collection, wollen wir halt, dass jeder Hauttyp sie auch benutzen kann. Und da die Textur gerade bei unserem Moisturizer wirklich gut hinzubekommen, hat 20 Runden gedauert, weil man möchte, dass eine sehr trockene Haut die Pflege benutzen kann, aber eigentlich auch eine ölige Haut. Weil gerade da die falsche Textur, trotz vielleicht toller Wirkstoffe, kann ein Hautproblem tatsächlich verschlechtern. Und das war super, super schwierig. Und ich würde jetzt aber inzwischen sagen, dass zumindest die Produkte, die wir aktuell auf dem Markt haben, sind für jedermann geeignet. Und es kann schon sein, dass wir irgendwann mal auch Produkte herstellen werden, entwickeln werden. Also ich arbeite zum Beispiel schon seit längerer Zeit an einem Produkt gegen Pigmentflecken. Das wird dann halt... Also wahrscheinlich nicht jeden ansprechen, nicht jeder hat Pigmentflecken. Also darauf werden wir eingehen. Aber ich bin generell immer sehr vorsichtig mit so Aussagen wie, mein Produkt hilft gegen Akne oder ist für eine Akne-Linie, weil man das schlecht und einfach nicht darf. Also jeder, diese Claims, das ist auch das Problem in der Welt der Hautpflege, die werden ganz häufig gemacht, obwohl sie eigentlich nicht gemacht werden dürfen. Und da, das ist bei uns, daher sage ich, wir legen so viel Wert auf Transparenz, ist bei uns sehr, sehr weit oben, bei uns kann man zum Beispiel alle Claims, die wir machen, auch wirklich nachlesen. Man sieht dann zum Beispiel auf der Homepage wirklich die Studien dazu. Und das war mir sehr wichtig, gerade weil ich möchte, dass die Leute nicht einfach nur eine Hautpflege haben und sich denken, okay, die Emi will hier mal schnell damit Geld verdienen, sondern ich möchte ja auch super gern das Wissen, was ich mir angeeignet habe, auch transportieren durch meine Produkte.
Und gerade was die Haut angeht, habe ich auch gemerkt, dass Produkte, die man irgendwo kauft oder die man bei irgendjemandem sieht, gar nicht das Wahre immer nur sind, sondern dass auch die Ernährung eine Rolle spielt. Zum Beispiel, ich habe unfassbar krass auf Milchprodukte reagiert und auf Gluten. Und als ich gemerkt habe, okay, ich habe die Hautpflege mit meiner Ernährung kombiniert in einem gewissen Zeitraum, es hat wirklich Welten besser funktioniert, als dass ich nur eine Hautpflegeserie, eine Reihe benutzt habe. Und sagst du auch, dass Ernährung ein wesentlicher Bestandteil von einer guten Haut ist? Oder ist es wirklich, gerade wenn man so wirklich Hauterkrankungen hat, spielt Ernährung keine Rolle?
Nee, es spielt absolut eine Rolle, definitiv. Ich glaube nur, bei jedem ist es immer nur ein Faktor, weil so eine Hauterkrankung hat ja viele verschiedene pathogenetische, also quasi Ursachen, weshalb sie entstehen können, also viele Mitfaktoren, sage ich mal. Und Ernährung kann auch eine Rolle spielen und je nach Genetik bei den einen mehr, bei dem anderen weniger, weil wir kennen das, es gibt Menschen, die schminken sich nie ab, die essen den ganzen Tag Chips und trotzdem haben sie wunderschöne Haut. Und dann gibt es aber Menschen, die, wenn sie mal irgendwie mit sehr viel Industriezucker oder auch sehr viele gesättigte Säuren zu sich nehmen, dass sie sofort sofort merken, oder Laktose, dass sie plötzlich eine Akne bekommen oder sehr viele Unreinheiten. Daher, ich glaube, das spielt die Genetik auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich denke auch, dass man, wenn man darauf achtet, dass man den Blutzuckerspiegel immer nicht zu steil in die Höhe schießen lässt. Also, dass man zum Beispiel eher Produkte isst, die nicht so einen höheren glykämischen Index haben, oder zum Beispiel auch nicht so viele Kuhmilchprodukte isst, dass das definitiv zumindest bei einigen was verändern kann. Und dann halt gleichzeitig zu der Haut und gleichzeitig dann die Hautpflege. Das heißt halt nicht, dass man durch diese Sachen zum Beispiel eine Akne heilen kann, aber definitiv sie verbessern. Das denke ich schon. Und wenn man das hier das dann gut macht, zum Beispiel Hautpflege und Ernährung, und zusätzlich sich noch dermatologische Hilfe sucht, dann kann man auch eine Akne sehr schnell loswerden.
Dann kann das nur was sein. Ich glaube, ausprobieren geht auch über studieren. Ja. Also wie man das so schön sagt, ich habe auch wirklich einfach ausprobiert. Also ich weiß nicht, hattest du schon mal so krasse Hautprobleme? Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, noch nicht so. Also ich glaube, ich hatte dir mal bei mir ein Bild gezeigt, so schlimm hattest du es, glaube ich, nicht, ne?
Nee, ich hatte eher Probleme mit Neurodermitis, aber jetzt nicht mit Akne.
Hast du das wegbekommen, Neurodermitis?
Also man kann sie nicht wegbekommen, weil es ja eine chronische Erkrankung ist, die so Phasen durchläuft. Man hat es ja meistens als Kind sehr stark, dann wird es irgendwann wieder ruhig im Erwachsenenalter, und dann, wenn man dann irgendwann älter wird, blüht sie dann vielleicht manchmal nochmal auf. Und sie wird natürlich getriggert. Zum Beispiel jetzt im Winter leiden dann wieder viele drunter. Und bei mir ist es jetzt aktuell eine Phase, wo es seit ein paar Jahren sehr ruhig ist. Als Kind hatte ich schon echt häufig mit Lidekzemen zu tun.
Mhm. Ja. Und hast du da schon, also warst du da schon bei einem Dermatologen? Mhm. Oder?
Ja, daher verstehe ich auch so viele meiner Follower, die sich immer auch ein bisschen über Hautärzte beschweren. Es ist halt, ich muss sagen, unser Gesundheitssystem, das liegt gar nicht an den Hautärzten, sondern wirklich am Gesundheitssystem. Es ist ja so schwierig, einen Termin zu bekommen beim Dermatologen. Und die Dermatologen, die im niedergelassenen Bereich arbeiten und wirklich auch mit den Krankenversicherungen, die haben auch teilweise wirklich Schwierigkeiten zu überleben. Deswegen hat man so viele, muss man so viele Patienten pro Tag durchschleusen, um überhaupt die Praxis aufrechtzuerhalten. Daher ging es auch mir damals so, dass ich so schnell abgearbeitet wurde als Kind und dann im Medizinstudium einfach sau viel darüber gelernt und gelesen habe und dann mir selber helfen konnte mit zum Beispiel proaktiver Therapie, wenn man das mal lernt, wie man die Haut aufgrund der Hautbarrierestörung, die man als Neurodermitiker hat, einfach pflegt, dann kann auch schon sehr viel geholfen werden, und dass man in Akutzuständen dann mal zum richtigen Zeitpunkt richtig dosiert eine Cortisonsalbe verwendet zum Beispiel. Aber ja, du hattest eher schon eine starke Akne. Ne?
Ja. Also ich glaube, meine Akne hat sich jetzt nicht so gekennzeichnet, wie man, also wenn man Akne auf Google eingibt und da Bilder sieht, ich hatte das jetzt nicht so krass vernarbt und knallrot. Also meine Haut war schon immer sehr rot, gerade wenn ich gedrückt habe. Mhm. Aber bei mir waren das eher so gefühlt hunderte Unterlagerungen. Ne? Also das war so schlimm, und ich habe viel Sport gemacht, ich habe mich immer abgeschminkt. Wobei ich muss sagen, ich habe mich früher so unwohl gefühlt, dass ich immer, gerade wenn ich Besuch hatte von einer Freundin oder so, da war es mir sogar unangenehm, mich ungeschminkt zu zeigen. Ich bin Make-up ins Bett gegangen, damit ich mich irgendwie wohlfühle, und nächsten Morgen mich kurz irgendwo in der Ecke abgeschminkt, dass mich keiner sieht, und habe dann ja wieder schnell Make-up raufgemacht. Also ich wusste natürlich, woran es früher gelegen hat. Und als ich dann Pausen eingelegt habe, wurde es aber dann halt auch nicht besser. Also bei mir war es wirklich ein Problem, was ich, egal was ich dann geändert habe, ausprobiert habe, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, ich weiß es nicht, aber es hat echt nichts geholfen, bis ich dann wirklich, ich habe dann versucht, Ernährung, Hormonhaushalt, Hormone war bei mir auch ein Thema, und dann halt Dermatologe. Ja. Und dann die Kombi mit ein paar Hautbehandlungen hat mir echt geholfen, aber es war viel Arbeit, bestimmt zwei Jahre ja, war ich da wirklich dran, dass es jetzt so ist. Und ich meine, ich komme immer noch zu dir und sage ab und zu, ach, irgendwie bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden. Aber ich sage mir auch immer, wenn ich nochmal zurückdenke, wie ich früher ausgesehen habe, also meine Haut, dann kann ich mich unfassbar glücklich schätzen, weil jetzt sind es wirklich so Sachen, das Meckern auf hohem Niveau. Aber es wurde halt so ein Schönheitsstandard gesetzt mit der perfekten Haut, was man halt immer so sieht. Und dann denkt man sich so, es geht ja noch besser. Also andere haben ja noch eine schönere Haut. Jetzt will ich das auch. Also da erwischt man sich natürlich selber dabei.
Ja, und auch ganz ehrlich, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil die Skalierung zwischen mir geht's gut und mir geht's schlecht ist ja so individuell. Man darf das gar nicht mit anderen vergleichen, weil sonst müssten wir uns in Grund und Boden schieben, dass wir überhaupt uns für irgendwas beschweren, wenn wir mal schauen, was sonst in der Welt passiert. Aber das darf man nicht so machen und man darf sich nicht schlecht fühlen, wenn man etwas zum Beispiel noch besser machen möchte, weil diese Skalierung so individuell ist. Und ich kann das schon verstehen, weil gerade bei dir, du siehst dich auch ständig auf Videos, du kriegst so schnell Feedback, du bist in einer Industrie, wo alle vermeintlich perfekte Haut haben und natürlich zieht das auch nicht an dir vorbei. Und kann ich schon verstehen, dass einen dann Pickel, was man hat, oder ein paar Unterlagerungen, die man dann bekommt, dass die einen dann eben stören und dass man das vielleicht loswerden möchte. Und das ist auch vollkommen okay, finde ich. Das sollte niemals etwas sein. Der Grund, weshalb ich das so betone, ist, dass man sich, auch unsere Zuschauer, sich im Geschlecht dafür fühlen müssen, wenn sie sagen, okay, ich habe eigentlich schon gute Haut, das klang auf hohem Niveau, aber das stört mich, aber das will ich gar nicht erst ansprechen, weil das wäre ja schon fast zu viel. So, nee,
das ist bei jedem auch anders.
Genau.
Jeder nimmt es anders wahr und jeder hat vielleicht auch eine andere Vorstellung. Und ich glaube, es ist auch wirklich immer, also klar, andere würden jetzt sagen, mich stört es nicht. Und mittlerweile normalisiere ich Pickel auch bei mir. Also wenn ich mal einen Pickel habe, gerade auch während der Zeit, wenn man die Periode hat. Ja. Wobei in der Zeit habe ich es fast gar nicht. Aber klar, irgendwann durch viel Stress oder durch auf Red Carpets immer jeden Tag schminken, dann kommt es natürlich auch. Aber mittlerweile empfinde ich das auch für normal, weil auch unsere Haut muss sich irgendwie reinigen oder muss mal irgendwas, ist ja im Endeffekt, oder? Ja. Eine Reaktion, wo man dann vielleicht sagt, okay, jetzt sollte ich mal wieder ein Stück zurückfahren. Ich meine, unsere Haut ist ja wie so ein Spiegel von dem, was gerade bei uns passiert. Hat man viel Stress, hat vielleicht die Haut auch viel Stress und dann kommt mal was raus.
Absolut.
Und da gehe ich immer so ein bisschen eher so rein und reflektiere, was vielleicht gerade war. Und dann denke ich, okay, viel Stress, lass ich mal ein paar Tage Ruhe, komm vielleicht mal runter, buch mir irgendwie einen Spa-Termin und dann.
Das finde ich aber immer so toll, das habe ich dir auch schon mal gesagt, du bist immer so reflektiert und finde ich schon so reif. Also das ist schon echt eine tolle Stärke und dass du das auch so ein gutes Körpergefühl hast und genau weißt, okay, klar, du hast so viel Stress und was du sagst mit Red Carpets und gerade Cortisol im Körper macht dir auch was mit unseren Schilddrüsen. Also es ist genau richtig, dass man dann sagt, okay, jetzt sind vielleicht Unreinheiten, die man bekommt, wirklich ein kleiner Aufschrei meines Körpers, dass es jetzt gerade sehr stressig war und ich höre auf meinen Körper und achte dann auf mich. Das finde ich ganz toll.
Danke, das weiß ich sehr zu schätzen. Und jetzt nochmal abschließend zwei Fragen und zwar kam das von meiner Community. Ich dachte, ich nehme noch zwei Community-Fragen mit rein. Und zwar haben sie nach deinen Top 3 Beauty-Tipps gefragt. Was sind so, was dir jetzt gerade vielleicht so einfällt? Vielleicht nicht nur in Bezug auf die Haut, aber ich glaube, viele wissen ja, dass du Dermatologin bist. Kannst du einfach so, was sind so deine Top 3 Beauty-Tipps, die dir gerade so in den Kopf springen?
Also was bei mir total viel geholfen hat und das ist so eigentlich so ein Aha-Moment gewesen. Also wenn ich zum Beispiel wichtige Events habe und ich möchte da irgendwie besonders gut aussehen, dann ist mir aufgefallen, muss ich ein paar Tage vorher so ein bisschen auf meine Ernährung achten, dass man nicht so salzreich ist, nicht so viel Zucker, weil das ja auch mit unserem Flüssigkeitshaushalt und auch mit Schwellungen total was machen kann. Also ich glaube daher auch für Leute, die sagen, sie haben irgendwie sind auf, keine Ahnung, wollen heiraten oder wie auch immer, da finde ich, ist echt wichtig, dass man darauf achtet, was man isst und gerade wenn man so zu Schwellungen neigt, weil ich glaube, wenn man da sagt, okay, man verzichtet auf die Sojasauce im Sushi oder trinkt halt nicht so viel Alkohol oder trinkt im Gegenteil sehr viel Wasser und achtet auf den Salz- und Zuckerhaushalt, das kann total was im Gesicht ausmachen, gerade wenn man dazu neigt, so puffy zu werden. Also das ist ein wichtiger Tipp. Und dann wirklich, ich wünschte, man hätte mir das schon mit 15 gesagt, denn auch ich war früher am Solarium. Es hängt uns allen aus den Ohren raus, aber regelmäßig Sonnenschutz auftragen. Das ist wirklich so wichtig, weil man kann so viel verhindern, was später kommt, wenn man regelmäßig Sonnenschutz aufträgt. Also gerade vorzeitige Hautalterung, weil viele sagen, wieso Hautaltern ist doch gut, aber vorzeitige Hautalterung passiert halt durch Sonnenschäden. Und wenn man gerne braun sein möchte, es gibt ja auch gute Selbstbräuner, die kann man dann benutzen.
Ja, aber jetzt, ich erkenne es auch immer von Freunden und Familie, immer wenn ich mit denen irgendwie im Urlaub bin, dann bin ich mal die Person, die sagt, macht Sonnenschutz drauf, bitte cremt euch ein. Ja. Ich bin immer so zuständig, so alle paar Stunden die einzucremen. Und viele neigen ja dazu, Sonnenbrand zu bekommen, ja. Viele aber auch nicht. Beziehungsweise man sieht es auf der Oberfläche nicht. Also viele werden ja irgendwie super braun schnell, auch wenn sie sich nicht eincremen. Viele werden aber direkt rot. Spielt das eine Rolle? Also ist da klar, jeder anders ja. Empfindlich auch?
Auf jeden Fall, das hängt vom Hauttyp ab. Also es gibt ja helle Hauttypen, so der keltische oder nordische Hauttyp, Hauttyp 1 und 2 mit roten Haaren oder blonden Haaren, die werden, kriegen sofort einen Sonnenbrand. Die haben halt wenig Eigenschutzzeit und dunklere Hauttypen haben das halt mehr. Aber trotzdem, nur weil man vielleicht ein Südländer ist oder vielleicht auch Hauttyp 4 ist oder wie auch immer, heißt das nicht, dass man auf Sonnenschutz verzichten sollte. Denn die UV-Strahlen, vor allem UVA-Strahlen, die dringen ja auch viel tiefer in die Haut und die machen was, auch in unserem Kollagengewebe, dass sie die nachhaltig zerstören. Und das sieht man vielleicht nicht sofort, aber glaub mir, man sieht das. Also ich sehe jeden Tag Patienten und jede Patientin über 50, die nie Sonnencreme aufgetragen hat und geraucht hat wie ein Schlot, den sehe ich das der Haut an. Ist wirklich so. Das ist also das, würde ich sagen, Sonnenschutz und Nikotin ist auf jeden Fall auch etwas, was ich weiß, die alle werden sich denken, man irgendwie, das wissen wir, es hängt uns aus den Ohren raus, aber es ist wirklich ein wichtiger Tipp. Und Tipp Nummer 3 ist, frühzeitig anfangen, Retinoide zu benutzen und da am besten Retinal. Damit kann man gar nichts falsch machen. Viele sagen auch, okay, wann, also in der Hautpflege, ne, wann soll ich denn anfangen, Retinal zu benutzen? Da denke ich mir, es ist eigentlich nie zu früh, weil wenn man als Teenie das meinetwegen benutzen möchte, auch super okay, gerade wenn man an Unreinheiten leidet und wenn man später irgendwie sagt, man möchte einfach ein bisschen Falten minimieren, dann kann das auch helfen. Also Retinoide würde ich auf jeden Fall regelmäßig in die Pflege einbauen und ich bin natürlich ein großer Fan von Retinal, war ich aber auch schon, bevor ich mein eigenes Retinal rausgebracht habe.
Habe ich jetzt auch ein paar Tage schon benutzt und ich mag es sehr. Ich reagiere zum Beispiel gar nicht drauf. Also
super.
Genau, also meine Haut ist gar nicht rot. Also es ist auch wieder, ne, man darf auch nicht vergessen, dass jeder Mensch einfach eine andere Haut hat. Ich glaube, viele neigen immer dazu, das immer 1:1 so gleichzusetzen, weil wir sind alle Menschen, wir haben alle eine Haut, ist irgendwie gleich, aber unsere Haut ist ja auch so individuell. Ich glaube, du als Ärztin siehst das ja auch jeden Tag. Aber viele bekommen ja, wir haben auf deinem Event auch drüber gesprochen, nochmal, um auf dein Produkt zurückzukommen. Viele denken ja, oh Gott, meine Haut wird rot, irgendwie brennt es, irgendwie juckt es. Du meintest, das ist nicht immer ein schlechtes Zeichen,
ja,
oder?
Ja, also gerade bei Retinoiden nicht. Wobei ich sagen muss, unsere sind wirklich sehr, sehr gut formuliert. Also ich glaube, selbst wenn man sie direkt täglich nutzen würde, würde da nichts passieren. Wir sind nur extrem vorsichtig, weil es gibt auch sehr empfindliche Hauttypen. Und Retinoide sind halt dafür bekannt, dass sie ein bisschen die Haut reizen und irritieren. Also die Haut rötet mal, schuppt mal, wird trocken. Das ist eigentlich ein vorübergehender, eigentlich guter Effekt. Damit sehen wir, dass es auch tatsächlich wirkt. Aber wie zum Beispiel bei unserem Produkt haben wir ja noch so viele Wirkstoffe eingebaut, die wirklich für die Hautbarriere sind. Plus durch die Verkapselung glaube ich, dass das auf jeden Fall ein, was heißt glaube ich, weiß ich, dass das ein Faktor ist, was das Irritationspotenzial auf jeden Fall minimiert.
Na okay. Also ich habe auch gemerkt, ne, ich benutze auch deine Reihe, man braucht auf jeden Fall nicht viele Produkte. Ich glaube, viele denken immer, ich brauche jetzt eine Reihe mit 10, 7 Produkten. Ja. Ich benutze jetzt 3 oder 4 und ich bin damit auch super happy. Also bei mir ist immer wichtig, dass ich mich, wie gesagt, gründlich abschminke und ich brauche tatsächlich irgendwie immer für mein Gefühl noch ein Serum. Irgendwie verlangt meine Haut immer nach irgendwie ein Retinal und danach eine Creme.
Voll, finde ich auch.
Also es ist so ein Gefühl. Weiß nicht. Mir reicht das irgendwie nicht, wenn ich nur denke, ich schminke mich ab, mache einen Toner drüber, nochmal alle Reste weg und dann eine Creme. Ich brauche irgendwie immer noch was darunter.
Ja. Hm. Also bei mir kommt es immer auf die Jahreszeit an. Jetzt im Winter kann ich das eher verstehen, im Sommer mag ich das zum Beispiel gar nicht. Da möchte ich gar nicht so viel Serien verwenden.
Sehr, im Winter fühlt sich die Haut ja auch super trocken an und gereizt auch irgendwie von der ganzen Kälte.
Das stimmt.
Die zweite Frage fand ich auch sehr interessant, weil sie mich auch selber interessiert, weil ich noch mit dem Thema tatsächlich gar nicht warm bin. Also ich habe mich da auch, wir haben jetzt auch noch nicht so krass darüber gesprochen, aber es wäre auf jeden Fall eine Frage, die ich dir auch irgendwann mal gestellt hätte. Und zwar geht's um das Thema Botox oder Hyaluron. Und ich weiß gar nicht, was man sich wo spritzt. Ja. Also ich bin da wirklich noch gar nicht in dem Thema drin. Aber ist es wichtig, dass man spritzt Botox, oder? In die Haut spritzt man Botox? Richtig?
Also beides oder? Kann man in die Haut spritzen, Botox. Oder
genau, die Frage war nämlich, ob man das spritzt man Botox präventiv oder erst ab 40?
Ah, okay. Definitiv präventiv würde ich starten. Ich will jetzt auch niemanden dazu animieren, ganz jung mit Botox anzufangen, aber tatsächlich sieht es natürlicher aus, wenn man immer wieder präventiv was macht und so die richtig starke Faltenentstehung gar nicht aufblühen lässt. Weil wir wollen ja alle Falten haben, aber wir wollen, was heißt Falten? Wir wollen ja alle Mimik haben, aber wir wollen halt keine stehenden Falten haben. Also die Falten dürfen ruhig funktional sein, aber halt nicht statisch. Und das klappt am besten, wenn man frühzeitig, aber auch nicht zu früh, ne? Wenn man merkt, man bekommt schon langsam Falten und die bleiben manchmal, da bleibt auch mal manchmal ein bisschen Make-up drin hängen, dann kann man mal überlegen, sowas, das nennt sich Baby-Botox, ich mag den Begriff nicht, könnte man theoretisch machen, wenn es denn einen stört oder wenn man sagt, man möchte das präventiv, weil da sieht es auch am natürlichsten aus, muss man ehrlicherweise sagen, so Ü40. Es gibt auch Leute, die haben mit 40 zum Beispiel noch gar keine Falten, daher, ich kann gar nicht sagen, es gibt ein bestimmtes Alter, wo man starten soll, weil es gibt wirklich Leute, die haben eine bombastische Genetik. Erst letztens eine Patientin gehabt, die war 43, die hatte keine einzige Falte, hat noch nie was machen lassen. Da dachte ich so,
meine
oh mein
Mama
Gott,
hat auch
ich hatte
gar keine.
Und ich dachte so, ey, ich hatte schon echt krass Krater mit 24, muss ich ehrlich zugeben. Krass. Da musst du Botox herhalten.
Krass. Ja, ich finde auch, es kommt, glaube ich, auch echt immer so ein bisschen.
Habe ich jetzt rausgehauen.
Ja. Ich glaube, es kommt auch immer, wie gesagt, schon auf die Genetik an und wie viel man dann auch macht. Also voll viele übertreiben ja dann auf einmal und denken, okay, jetzt bin ich 40, 50, jetzt muss ich anfangen und alles spritzen, damit ich dafür sorge, dass es eben glatt ist. Und ich glaube, dann kann es schon zum Problem werden, dass es eben unnatürlich aussieht, oder?
Ja, voll. Und man muss auch aufpassen. Also bei Botox bin ich ja ein bisschen entspannter. Mhm. Da sage ich präventiv super. Ich muss sagen, bei Hyaluron denke ich mir, Leute, versucht das alle so weit wie möglich nach hinten zu ziehen. Die meisten von uns vertragen gar kein Hyaluron. Das bedeutet ja auch immer Volumenzufuhr. Und ich finde, das sieht häufig sehr, sehr unnatürlich aus. Ich würde zum Beispiel ich habe nichts gegen so Laserbehandlungen oder Behandlungen, die zum Beispiel zur Hautstraffung dienen oder um die Hauttextur, Hautqualität zu verbessern oder auch sowas wie Botox-Behandlungen. Aber bei Fillern wäre ich zum Beispiel immer sehr, sehr vorsichtig oder mit sehr, was ja auch ein Trend ist aktuell, dass man sehr früh anfängt mit Facelifts, zum Beispiel gerade in den Staaten. Da machen die wirklich mit Anfang 40 schon ihre ersten Facelifts. Das ist halt auch verrückt und das sieht man der Haut dann auch irgendwann an. Also ich würde immer versuchen, solche drastischen, und ich finde Hyaluronsäurebehandlungen können auch drastische Veränderungen mit sich bringen, auf jeden Fall sehr nach hinten zu schieben oder einfach gar nicht erst zu machen. Also weil ich das, und das meine ich damit, das ist so ein Unterschied zwischen, okay, will man einfach so ein bisschen seine Hautfrische aufrechterhalten, weil die Welt ist so hektisch und wir inzwischen, das hat sich alles so nach hinten verlagert. Inzwischen, wir arbeiten alle viel später, dadurch, dass meinetwegen eine Ausbildung oder Studium viel länger geht und unsere Biologie im Gesicht kommt vielleicht gar nicht so mit. Und da ist es vollkommen okay zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen die Hautalterung ein bisschen anhalten. Das ist ja was anderes als ich möchte anders aussehen. Weißt du? Und das muss man so differenzieren.
Das ist auch in der heutigen Gesellschaft so, dass viele denken, okay, ich mache jetzt eine Schönheitsbehandlung und ich sehe komplett anders aus, weil ich glaube, wurde halt auf Social Media auch so ein bisschen vermittelt, dass sobald man irgendwie einen ästhetischen Eingriff macht, heißt es, ich sehe anders aus. Aber das ist ja nicht so. Also ich kenne ja auch viele Patienten und Patientinnen von dir, wo ich niemals denken würde, dass die sich irgendwas haben machen lassen. Aber weil man denkt immer, oh, sie hat sich was machen lassen, sie muss irgendwie verstellt aussehen, aber das ist es halt nicht. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass wir sagen, wenn man was macht, es heißt nicht, dass du überhaupt was siehst.
Ja, oder anders aussiehst. Mhm. Also ich sag mal so, wenn es gut gemacht ist, sieht man es eigentlich gar nicht. Das ist wirklich so.
Ja, deswegen nochmal abschließend, immer zu einem guten Arzt, zu einer guten Ärztin gehen, sich immer gut beraten lassen, wenn man was macht. Ne, immer aus eigenem Interesse, nicht weil es andere sagen. Ich finde, das sollte man sich wirklich gut auch überlegen. Wenn man einmal anfängt, kann man auch vielleicht oft nicht aufhören. Also ich glaube, es gibt ja solche und solche Menschen. Und ich bin so froh, dass wir heute über so viele Themen gesprochen haben, dass du mich auch nochmal aufklären konntest. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du heute mein Gast warst. Und ich hoffe, dass es den Zuhörern hier gefallen hat und dir natürlich auch. Ich hoffe, du hast dich hier bei mir wohl gefühlt.
Danke, dass ich da sein durfte. Das ist so gemütlich und so schön hier.
Das freut
immer
mich.
Wieder gerne.
Das freut mich sehr. Und ja, gebt uns gerne Feedback. Ja. Emi freut sich auch über Feedback. Ja. Folgt ihr gerne auch auf Social Media. Ich verlinke euch alles unten. Ich verlinke euch auch mal ihre Seite. Da könnt ihr mal in ihre Skincare reinschnuppern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns alle bei der nächsten Folge. Ihr könnt mir gern mal den nächsten Gast vorschlagen, der hier kommen soll. Und dann danke ich dir, Emi. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns in deiner Praxis, würde ich sagen.
Ja, danke schön.